Sommergespräche. Politik, Musik und Geschichten, die bewegen. Mit Michaela Sommer im Stadtradio Krems.
Einen entspannten Sonntagmittag an alle Hörer. Mein Name ist Michaela Sommer und ich freue mich, Sie beim sonntäglichen Sommergespräch begrüßen zu dürfen. Mein Gast heute im Studio ist Dr. Astrid Wagner. Hallo Astrid, schön, dass du die Zeit gefunden hast, mich zu besuchen.
Sehr gerne, danke für die Einladung.
Astrid, du bist Österreichs bekannteste Strafverteidigerin, nicht zuletzt deshalb, weil du in sehr aufsehenerregenden Fällen Angeklagte vor Gericht verteidigst, wie zum Beispiel kürzlich den in Stein inhaftierten Josef Fritzl und ganz aktuell den von den Boulevardmedien reißerisch bezeichneten Hundeboxfall aus dem Waldviertel, bei dem du die Mutter des gequälten Kindes vertrittst. Warum und wie landen solche Fälle bei dir?
Naja, man kann fast sagen, man gerät ein bisschen hinein. Ja. Es ist so, dass ich ganz am Anfang meiner Karriere nicht so viel Strafrecht noch gemacht habe. Ich habe ja eigentlich eine Ausbildung bei einem Zivilistenanwalt, natürlich schon auch Strafrecht gehabt, ja. Aber die erste Kanzlei, wo ich sozusagen meine Ausbildung absolviert hatte, da bin ich sozusagen in Zivilsachen sehr viel ausgebildet worden. Ja. Dann habe ich mich selbstständig gemacht und dann sind sozusagen die ersten Straffälle gekommen. Und so blöd das jetzt klingt, aber so redet man ja auch unter Kollegen. Ich kann mich noch gut an meinen ersten Mord erinnern, den ich zum Glück nicht selber begangen habe, aber sozusagen mein erster Mordfall. Ja, mit der Zeit merkt man, wo die Talente liegen. Ja? Und das, was mich an der Strafverteidigung so reizt, deswegen bezeichne ich sie immer als Königsdisziplin, ist, dass es eben nicht nur ankommt auf das juristische Wissen, dass man die Paragraphen ganz einfach kennt und die Rechtsprechung und so weiter, sondern ich sage, das juristische Können, sage ich dazu. Das heißt, da gehört noch viel mehr dazu wie die Juristerei. Da gehört viel Psychologie dazu, auch natürlich ein gewisses, eine gewisse rhetorische Begabung. Man muss mit Menschen sozusagen in Kontakt treten können, eine gewisse Empathie haben, weil all das spielt in Strafprozessen und umso mehr in den großen Strafprozessen, ja, in den Schwurgerichtsprozessen, was ja dann die schwersten Straftaten sind, die dort angeklagt sind, da spielt das eine Rolle. Ja. Und so bin ich da immer mehr in diese Strafsachen hineingeraten und am Anfang habe ich mir natürlich geschaut, dass ich einen interessanten Fall bekomme, aber mittlerweile ist es natürlich schon so, dass die Leute zu mir kommen.
Ne? Das wäre eigentlich auch meine nächste Frage, dass viele Menschen können nur sehr schwer verstehen, warum jemand so unfassbar grausame Straftäter verteidigen kann. Wie würdest du das erklären? Was ist da dein Warum dazu?
Naja, das ist richtig. Es gibt Kollegen, die gewisse Fälle sozusagen nur mit gespreizten Fingern annehmen würden, bis gar nicht. Ja, das ist eben jene Kollegen, die dann eben sich auf Wirtschaftsrecht spezialisieren, Kaufverträge machen, Familienrecht. Nicht? Aber es muss halt auch Anwälte geben, Strafverteidiger, die sich eben auch den schwersten Fällen widmen. Und es ist also zum Beispiel der Herr Fritzl, nicht? Der hat mich ja damals angeschrieben. Und interessanterweise, weil eben deine Frage jetzt war, wie kommen die auf mich oder wie komme ich dazu? Nicht? Ich weiß noch, der Herr Fritzl hat mir dann geschrieben, hat es noch nicht, aber beim ersten Besuch, eines der ersten Sachen, die er gesagt hat, war, ja, wissen Sie das mit dem Herrn Unterweger damals bei Ihnen, das hat mich so beeindruckt, wie Sie da so eine Treue zeigen konnten. Ja, das hat mich so, und dass Sie auch so, sich so, wie soll ich sagen, so engagiert haben und nicht so wie andere, die halt da das eher so, man sieht das ein bisschen als Pflichterfüllung machen, sondern man merkt, dass ich es gerne mache. Ja, und das spüren die Leute einfach.
Da sprichst du jetzt den Fall Jack Unterweger an, da kommen wir auch noch später darauf zurück. Wie gehst du damit um? Du bist ja sehr in der Öffentlichkeit, also in den Medien präsent und auch Social Media. Wie gehst du damit um, mit Menschen, die eventuell auch auf dich zukommen und sagen, wie kannst du nur solche Monster verteidigen? Auch wenn man rational natürlich vom Kopf her weiß, jeder hat das Recht auf eine Verteidigung, egal was er getan hat. Aber wie gehst du da persönlich damit um?
Ja, also es ist so, dass ich wirklich überzeugt bin, dass ich das Richtige mache. Ja, also ich bin ein Mensch, der sich wirklich jeden Tag mit reinem Gewissen in den Spiegel schaut, weil ich weiß, dass alles, was ich mache, absolut richtig ist. Ja, weil ich ganz einfach weiß, dass Menschen nicht als Monster geboren werden, dass Menschen ihre Geschichte haben, warum sie eben kriminell geworden sind und dass alles seine Ursache hat und dass der Täter nicht mit der Tat, der Mörder nicht mit dem Mord gleichzusetzen ist. Ja? Ich habe auch gelernt in meiner jahrelangen, mittlerweile kann man sagen jahrzehntelangen Erfahrung, wie gesagt, dass kein Mensch nur böse ist. Ja? Ich kenne Menschen, also einen Mörder, der beispielsweise eine Prostituierte erdrosselt und dann zerstückelt hat und dann noch dazu eingefroren hat in seiner Tiefkühltruhe. Unfassbare Sachen. Ja? Aber er hat natürlich hier eine Störung, ja, gibt es ein psychiatrisches Gutachten. Er hat eine explosive Persönlichkeitsstörung. Das ist ein Mensch, der in einer Frustsituation schnell mal explodiert. Das ist eben sein Problem. Aber ich habe ihn auch kennengelernt als sehr einfühlsamen Menschen. Und auch aus seiner Familiengeschichte weiß ich, er hat Kinder, er hat Enkelkinder, dass er ein liebevoller Großvater ist und auch jetzt noch im Gefängnis seinen Sohn unterstützt und noch mehr sein Enkelkind und so weiter. Das heißt, kein Mensch ist nur böse und es gibt halt nur wenige Leute, die diese Empathie sozusagen mitbringen, die diese Fähigkeit haben, sozusagen das Gute zu sehen. Also ich bin jemand, der grundsätzlich eher das Gute sieht im Menschen, ja. Und da gibt es halt nur wenige, die das schaffen und ich gehöre halt dazu, ich schaffe das und deshalb glaube ich, dass gerade ich das eben machen sollte. Andere sollen Kaufverträge machen oder Scheidungen.
Also du schaffst es, das nicht in Schwarz oder Weiß einzuteilen, sondern auch die Grauzonen zu erkennen, um überhaupt eine faire und gerechte Verteidigung für,
absolut,
jeden, für jede Art von Verbrechen sicherzustellen.
Ich glaube, ich habe ganz einfach diese Empathie und ein bisschen spielt schon eine Rolle. Also ich bin ja auch nicht mehr so ganz jung, da denkt man so an die Jugend und an die Kindheit zurück. Und eines stimmt natürlich schon, ich war auch schon, also es ist so, ich habe beispielsweise durch die berufliche Tätigkeit meines Vaters, war ich ein bisschen eine kleine Außenseiterin, weil ich habe jede Klasse in einer anderen Schule gemacht.
Ja, was war dein Vater von
mir? Mein Vater war der hat Wirtschaft studiert und hat bei einem amerikanischen Chemiekonzern gearbeitet und deshalb waren wir auch lange Jahre in Frankreich, er hat in Amerika studiert und wir sind praktisch jede Schulklasse dann woanders gemacht und ich war immer dann die Neue, die da gekommen ist, nicht? Und dadurch habe ich ein bisschen so immer das lernen müssen, ja, wie das so ist, wenn man ganz neu in eine Gruppe hineinkommt. Ja. Und gleichzeitig war ich auch immer so für die, unter Anführungszeichen, die Armen, die Außenseiter. Ich weiß noch, in der ersten Klasse hat es einen gegeben, der war aus einer ganz armen Familie, der hatte so eine zerrissene Schultasche und alle haben ihn gehänselt und ich habe ihn natürlich verteidigen müssen. Ja. Also ein bisschen ist mir das in die Wiege gelegt, beziehungsweise auch anerzogen worden wahrscheinlich. Ja.
Also es steckte schon in frühester Kindheit in dir, da gehört ja viel Empathie auch dazu. Also dass man auch merkt, welcher Außenseiter braucht meine Unterstützung und dass man auch damit umgehen kann. Und das ist ein Persönlichkeitszug, den kann man sich auch nicht anlernen.
Ich glaube auch, dass
so
das
gesehen,
so nicht geht.
Ja. Ist der Beruf ja dir gefolgt.
Ja, kann man sagen, ja.
Jetzt bringen wir, glaube ich, wieder ein bisschen Leichtigkeit in das Gespräch. Du hast, wie jeder meiner Gäste, dir auch drei Lieblingslieder gewünscht. Wir werden uns jetzt den ersten mal anhören. Magst du ihn ansagen?
Ja, das ist ein bisschen so ein Echo aus meiner Kindheit, weil ich eben in Frankreich teilweise aufgewachsen bin. Das ist einer meiner Lieblingslieder, einer meiner Lieblingssänger ist Georges Moustaki und das Lied heißt Il y avait un jardin qu'on appelle la terre. Ja, es gab einen Garten, den man Erde nannte. Und es geht ganz einfach, weil ich auch sehr naturverbunden bin, es geht darum, dass eben immer mehr überall Beton ist und die Natur den Beton weichen muss. Also es ist eigentlich ein trauriges Lied und da geht es eben um die Natur und dass sie erhalten bleiben sollte.
Dann hören wir da jetzt einmal gleich gemeinsam rein. Wir hören uns gleich wieder. Bleiben Sie dran beim Sommergespräch mit meinem Gast Dr. Astrid Wagner.
Sommergespräche. Politik, Musik und Geschichten, die bewegen. Mit Michaela Sommer im Stadtradio Krems.
Wir sind wieder zurück beim Sommergespräch. Mein Studiogast heute Dr. Astrid Wagner. Astrid, du bist gebürtige Steirerin, aber auch in Frankreich aufgewachsen. Wie kam es dazu?
Naja, mein Vater hatte eben, wie gesagt, Welthandel hat es damals noch großspurig geheißen, gell, in den 70er Jahren, eigentlich in den späten 60er Jahren sogar hat er studiert, richtig, in den 60er Jahren, Welthandel studiert und mein Vater war sehr geschäftstüchtig. Nicht? Der hat dann noch ein Postgraduate-Studium in den USA gemacht. Ich war dann schon auf der Welt und er war dann ein Jahr dort. und hat anstatt zu studieren eigentlich schon die Zeitung studiert sozusagen und hat sich gleich einen tollen Job aufgerissen. Eben als Europavertreter eines amerikanischen Chemiekonzerns. Nicht? Und deshalb bin ich schon mit einem Jahr dann nach Paris eben übersiedelt. Und dann sind wir wieder zurück nach Österreich. Dann sind meine Geschwister auf die Welt gekommen. Wir haben dann eine Zeit lang in Wien gewohnt. Und mit 8 bin ich dann wieder nach Frankreich. Und bis zum 11. Lebensjahr dann bin ich in Frankreich Volksschule gegangen. Also für mich war es halt eine sehr schöne Zeit, aber das ist auch schon sehr lange her, nicht? Das ist das Frankreich der 70er Jahre. Frankreich hat sich ja auch sehr verändert seitdem, nicht?
Also das erklärt auch dein perfektes Französisch.
Ja, und ich bin ein bisschen frankophil. Also ich habe mich mit der Sprache immer sehr wohl gefühlt, weil es so eine empathische, poesievolle Sprache ist. Es ist halt mit dem Deutschen noch ein bisschen schwieriger, gewisse Sachen auszudrücken.
Und die Jus zu studieren kam dir wann?
Naja, die Idee, Jus zu studieren, kam eigentlich auch aus Frankreich, nicht? Weil ich hatte einen Jugendfreund, der Frederic, und bei dem war ich dann immer im Sommer, weil es ist ja darum gegangen, dass ich mein Französisch bewahre. Also haben meine Eltern mich dann auch später immer, auch schon nach der Pubertät, nach Frankreich geschickt, eben in den Sommerferien. Und der Frederic war so ein toller, intellektueller Typ. Ich habe ihn so bewundert, er war so intelligent, ja, und war immer mein Vorbild. Und der hat sich dann für Jus eben entschieden und das habe ich ihm danach gemacht. Ich war ein Jahr jünger und habe dann eben auch Jus studiert und der war sehr erfolgreich, der war dann Universitätsassistent in Straßburg, ist aber dann leider sehr jung gestorben. Also wie ich dann mit dem Studium fertig war, kurz danach ist der Frederic eben leider gestorben, hat eine schwere Krankheit gehabt.
Dein Studium hast du aber in Österreich?
Ja, ich habe in Graz studiert, in dieser wunderschönen Studentenstadt Graz, habe ich mich dort auch sehr wohl gefühlt. Und wäre, wenn es Jack Unterweger nicht gegeben hätte, wahrscheinlich sogar in Graz hängen geblieben.
Du warst ja, was ich so recherchiert habe, eine der ersten Strafverteidigerinnen in Österreich. Bis heute ist das Strafrecht eigentlich sehr männerdominiert. Wie sind da deine Erfahrungen als Frau jetzt im Beruf, also mit Berufskollegen, wie geht's da damit?
Naja, es ist schon nach wie vor eine Männerdomäne, gell? Also das ist schwer auszudrücken, aber so sind Männer scheinbar, wenn sie sich da in Gruppen zusammenrotten, dann haben sie irgendwie so einen Chorgeist, ja? Ich habe das einmal mit einem Psychotherapeuten besprochen, also nur so nebenbei, nicht? Mit dem arbeite ich mir beruflich zusammen. Und der hat so eine These gehabt, ja, ihr Frauen tut's nicht zusammenhalten, weil ihr habt eine andere Aufgabe in der Evolution. Ihr müsst die Jungen verteidigen und jeder gegen jeden.
Die berühmte Stutenbissigkeit.
Ja, oder? Und Männer, wobei ich bin gar nicht so. Also ich bin eher eine Netzwerkerin und eigentlich habe ich immer nur Konzipientinnen, also juristische Mitarbeiterinnen gehabt. Ich habe mit Frauen grundsätzlich die besseren Erfahrungen, weil sie geistig ein bisschen wendiger sind wie Männer, ja. Zumindest ist mein Eindruck, ja. Aber dieser Bekannte von mir meinte dann, Männer lernen dieses Netzwerken, weil sie beispielsweise gemeinsam auf die Jagd gehen und da müssen sie jetzt gut zusammenarbeiten können und Netzwerke bilden. Ist ein interessanter Erklärungsansatz, aber er ist, sagen wir so, nicht wissenschaftlich. Aber mich hat diese Erklärung damals eigentlich fasziniert.
Ja. Ja, und fühlst du dich in dieser Männerdomäne ausgeschlossen aus diesem Chorgeist oder ist dir das eigentlich auch egal? Brauchst
also,
du das nicht?
Das ist mir eigentlich komplett egal, ja, weil für mich sind die Klienten wichtig. Also ich bin sowieso nicht so ein Gruppenmensch, ja. Also ehrlich gesagt, ich bin schon ein bisschen ein Einzelgänger. Also das habe ich irgendwie von meinem Vater, ja, der war auch irgendwie so einer, der hat keinen Respekt vor der Obrigkeit gehabt und so bin ich ein bisschen ausgewachsen. Und ich bin auch nicht so gruppentauglich, ja. Also ich bin eher der einsame Wolf, einsame Wölfin. Ich bin eher ein Einzelkämpfer. Ich fühle mich in dieser Rolle sehr wohl. Also für mich gilt eher so, zu viele Köche verderben den Brei. Gell? Ich weiß genau, was zu tun ist und ich brauche da nicht jemanden, der da jetzt demokratisch mitentscheidet. So bin ich nun mal. Also deshalb bin ich auch nie in die Politik gegangen. Also wie gesagt, ich hätte höchstens Diktator werden können. Entschuldigung, es ist jetzt ironisch. Aber ich hoffe, ich bin nicht geeignet für stundenlange Diskussionen. Ich habe in ganz jungen Jahren einen kurzen Ausflug tatsächlich in die Politik gemacht, ja, in der Steiermark. Ich war sogar Landtagskandidatin der SPÖ damals. Ja, ganz kurz einmal und das war so, da hat man ganz lang immer reden müssen und reden und reden und bis der dann wieder daherkommt und der, ja, das ist für mich nicht aus, ich habe kein Sitzfleisch, ja, da muss ich aufstehen,
okay,
und gehen.
Also
ja,
war nur ein kurzer Ausflug
so
in die Politik.
Völlig ungeeignet, abgesehen davon, dass ich für Intrigen auch nicht so geeignet bin und in der Politik, ja,
muss
das ist jetzt kein so ein schönes Geschäft, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen.
Du hast ja deine Kanzlei, hast du in Wien? Und ja, jetzt abgesehen von den medial aufbereiteten und ausgeschlachteten großen Fällen, hast du ja auch ein alltägliches Geschäft. Beschäftigst du dich am häufigsten mit Scheidungsfällen, Trennungsfällen?
Ja, also sehr viel Familienrecht ist dabei. Gell? Eigentlich das, was so kleine, unter Anführungszeichen, also wie gesagt, ich bin jetzt ja bis vor kurzem eine Konzipientin gehabt, so nennen sich die juristischen Mitarbeiter, werde jetzt wahrscheinlich wieder jemand aufnehmen. Und aber es ist so, ich bin jetzt keine Wirtschaftskanzlei, ja, also wo ich irgendwelche großen Firmenzusammenschlüsse hier machen werde, oder ich mache auch keine Kaufverträge mehr, weil es sehr kompliziert geworden ist mit dieser Immobilienertragssteuer und so weiter. Diese typischen kleinen Kanzleien machen ja sehr viel Familienrecht, da geht es um Pflegschaftssachen, Obsorge, Scheidungen, auch viel Fremdenrecht in Wien. Ist auch sehr viel. Das sind schon so die Schwerpunkte. Nicht? Ab und zu ist vielleicht ein Verkehrsunfall dabei, Arbeitsunfall, Pensionsrechtssachen. Das macht man so als typischer Einzelkämpfer.
Bei den Scheidungsgeschichten kann man ja auch oft von einem richtigen Kriegsschauplatz reden, mit dem du dann zu tun hast. Ist dir in den Jahren, die du das jetzt machst, ist dir da auch aufgefallen, dass sich Beziehungen grundlegend verändert haben und auch der Umgang in Trennungsfällen härter geworden ist und böser?
Nein, ich glaube eigentlich sogar ganz im Gegenteil, dass es ein bisschen entspannter geworden ist. Ich finde, das ist grundsätzlich eine gute Entwicklung. Am Anfang meiner Karriere hatte ich noch sehr viele Scheidungen mit sogenannten Hausfrauen-Ehen, wo die Frauen halt wirklich alles aufgegeben haben, die ganze Karriere für die Erziehungsarbeit, für die Ehe. Und da sind die Trennungen natürlich dann besonders bitter, weil diese Frauen bekommen dann keinen Unterhalt, wenn sie schuldig geschieden werden. Ja, das heißt, man hat da richtig grauslige, ja, unappetitliche Streitigkeiten gehabt. Ja, da ist wirklich bis in die Schlafzimmer hinein und ehebrecherische Beziehungen. Und das ist jetzt ein bisschen weniger geworden. Also sehr viele Scheidungen enden jetzt einvernehmlich, weil sich die Leute früher trennen, leider, wie auch immer, aber die nach fünf, sieben Jahren oft dann schon die Trennung. Und da ist jetzt noch die Möglichkeit eines Neubeginns. Aber wenn man 20, 30, 40 Jahre verheiratet ist, hat man ja sein Leben aufgegeben. Und diese Menschen sind dann oft sehr verbittert. Und oft waren es halt die Frauen, die dann sehr verbittert waren, wenn dann der Mann eine Jüngere genommen hat. Ja? Und das ist jetzt eigentlich weniger.
Ja? Das mag auch stimmen. Worauf ich angespielt habe, ist ja auch eher, dass ja dadurch, dass Frauen ja auch im Berufsleben stehen, trotz Kinder und Familie und Ehemann, dass ich den Eindruck so habe, dass da jetzt zwei Kriegsparteien stehen. Früher haben sich die Frauen ja dann eher gefügt, haben das genommen, was ihnen angeboten worden ist. Heute fangen sie genauso zum Streiten an und bekriegen sich halt dann.
Also mein Eindruck ist trotzdem, dass Frauen selbstbewusster geworden sind und oft wirklich dann ein eigenes Einkommen haben. Und dann eigentlich eher eine einvernehmliche Scheidung zustande kommt. Weil man fragt sich ja wirklich, warum muss ich jetzt den Menschen da zu Tode klagen? Ich habe mein eigenes Leben, ich habe noch eine Zukunft für mich, ich habe mein eigenes Einkommen. Also ich finde, das ist eine gute Entwicklung, dass Frauen sich emanzipiert haben. Das ist vor allem für die Männer gut, nicht? Weil für die Männer ist natürlich bequem, man hat eine Hausfrau zu Hause, die brav kocht und so weiter. Nur wenn dann die Trennung ist, wird es bitter, weil der muss dann halt wirklich bis ans Lebensende zahlen.
Mit diesem Statement frage ich dich jetzt nach deinem zweiten Lieblingssong, den du uns mitgebracht hast.
Ja, da habe ich mir nur überlegt, weil ich vorhin gemeint habe, dass ich immer ein bisschen eine Außenseiterin war. Und es war auch dann so, in der Pubertät, ja, das war ja bei mir diese Zeit Saturday Night Fever. Und da waren ja diese, jetzt fällt mir nicht einmal der Name ein, die sind alle so gestanden auf diesen...
Ja, was meinst du?
Grease und Travolta war alles, genau, das Travolta, da war ich dabei, ja. So bei den Skikursen, Travolta und so weiter. Und ich war natürlich wieder die Außenseiterin, weil ich hatte die Doors und Jim Morrison und dieses Geheimnisvolle, das war eben meins. Der war ja allerdings schon verstorben zu dem Zeitpunkt.
Der ist auch in Frankreich begraben auf diesem,
ja,
Friedhof.
Richtig, Père Lachaise, ja, genau. Genau, das ist genau dort ist Jim Morrison begraben. Und da ist eben ein Lied, wo es eben auch so People Are Strange, also aus dem Album Strange Days. Und das, glaube ich, da identifiziere ich mich auch ein bisschen damit und deshalb habe ich mir das auch ausgesucht.
Dann hören wir in die Strange People jetzt mal rein. Bei uns geht es gleich wieder weiter mit dem Sommergespräch und meinem heutigen Gast Dr. Astrid Wagner.
Sommergespräche. Politik, Musik und Geschichten, die bewegen. Mit Michaela Sommer im Stadtradio Krems.
Wir sind wieder zurück mit dem Sommergespräch und meinem heutigen Studiogast Dr. Astrid Wagner. Astrid, du bist auch bekannt als Buchautorin. Insgesamt, glaube ich, 6 Bücher hast du geschrieben. Jetzt ist ganz aktuell das Neueste von dir erschienen. Worum geht's da?
Das Buch heißt Liebe, Mord und Zweifel. Der Titel ist mir mal ganz spontan einmal eines Morgens eingefallen. Und es geht um meine Geschichte, um die Geschichte der letzten Frau im Leben des Jack Unterweger. Und das war ich auch tatsächlich.
Also damit die Hörer da anschließen können, den Jack Unterweger, den hast ja du nur aus dem Gefängnis gekannt.
Genau. Es war so, er hat mich, ist ja ein bisschen eine längere Geschichte, ich kannte schon seine literarischen Werke, ich wusste schon vorher, wer er ist, ja, weil mich das ja schon immer interessiert hat. Natürlich Menschen, die im Gefängnis sind, Menschen, die dann wieder etwas aus sich machen, so, das habe ich bei Jack Unterweger sehr bewundert, ja, dass er sein Leben dann scheinbar so auf die Reihe bekommen hat. Und dann plötzlich ist er verdächtig gewesen, dass er mehrere Prostituierte ermordet hat. Und das hat mich dann interessiert, also, dann habe ich einen Brief geschrieben, hat dann geantwortet und dann hat sich dann schon langsam etwas zwischen uns entwickelt, wie so ein zartes Pflänzchen hat es begonnen.
Also da muss man dazu sagen, er war ja schon inhaftiert, er bekam ja schon lebenslang in den 70er Jahren, richtig. Ende der 70er Jahre und dann kam er auch auf Druck der Öffentlichkeit, also der Wiener Schickeria, die sich da sehr, oder viele bekannte Personen sich für ihn eingesetzt haben, aus dem Gefängnis wurde er entlassen und 1990...
Genau, 1990 ist er dann entlassen worden, nach 15 Jahren Haft.
Genau.
Und 1992 ist er schon wieder verhaftet.
Wurde er schon wieder inhaftiert.
In Amerika noch dazu. Da ist er ja geflüchtet dorthin, das wurde dann als Schuldeingeständnis schon gewertet. Und ja, also ich kann nur sagen, natürlich hat mich das damals als Junge, ich war gerade fertig mit dem Jus-Studium, ganz kurz fertig, ich habe gerade noch das Gericht sehr kurz hinter mir gehabt. Ja, ich gebe zu, natürlich hat mich das als junge Juristin fasziniert, dieses ganz andere Leben von diesem Menschen, auch, dass er das so geschafft hat, nicht, dass er eben ein Krimineller, der aber dann trotzdem dieses Feingeistige hatte. Ja. Das hat mich eben fasziniert und deshalb habe ich auch zu ihm Kontakt aufgenommen.
Und du hast ihn dann ja in der Untersuchungshaft 2 Jahre lang, hat er da auf den Prozess gewartet, hast du ihn ja da regelmäßig besucht.
Genau, mehrmals die Woche. Nicht?
Was man ja auch dann eben auch von deinen, weil du ja auch kein Geheimnis niemals daraus gemacht hast, weiß, ist ja auch so eine Art Liebesbeziehung entstanden.
Nein, es war eigentlich so ziemlich, sagen wir so, ich werde jetzt nicht die Beziehungen meines Lebens miteinander vergleichen, weil jede Beziehung einzigartig ist, aber ich kann nur sagen, es war eine sehr, sehr, sehr intensive Beziehung. Ja. Es war ganz eng, also wir waren richtig gleichgeschaltet. Also es war magisch, es ist also etwas, wo ich manchmal denke, vielleicht gibt es so etwas wie Gedankenübertragung, weil das war ganz intensiv, nicht? Ich bin wo gesessen, habe was geschrieben und zur gleichen Zeit dasselbe geschrieben. Also wir waren wirklich so von den Schwingungen her richtig gleichgeschaltet. Ja.
Jack Unterweger hat ja unmittelbar nach seiner zweiten Verurteilung dann in der gleichen Nacht, glaube ich, noch Suizid begangen in der Zelle. Wie bist du da damit umgegangen?
Ja, das war sehr schwierig, weil er hat es ja angekündigt, aber mehr so durch die Blume halt. Aber schon so mit so Worten wie, schau, das Brutalste, das wäre doch diese Einsamkeit zu zweit und wir würden daran zerbrechen. Und das hat er immer wieder so durch die Blume geschrieben. Und ich habe dann sogar 2 Warnbriefe geschrieben an die Justiz, also an den Präsidenten, den damaligen Präsidenten des Landesgerichts für Strafsachen Graz und auch an den Vorsitzenden Richter, wo ich meine Bedenken angekündigt habe, dass er sich was antun könnte. Ich habe dann mit ihm auch ganz offen darüber geredet und ich glaube auch nicht, dass es ein geplanter Suizid war. Er war allerdings sehr depressiv, natürlich aufgrund der Ereignisse. Und er hat mir wörtlich noch gesagt, du schau, ich habe keinen Plan, ich weiß aber nicht, wie ich darauf reagieren werde. Ja. Grundsätzlich werfe ich der Justiz schon vor, nach so einem Urteil bin ich der Meinung, darf man jemanden nicht alleine lassen. Ja. Da muss man ihn medikamentös versorgen oder eben mit einem Psychologen. Aber er ist ganz einfach in die Zelle gesperrt worden, alleine. Und die Zelle war voller Gegenstände, wie ich dann gesehen habe, wie Rasierklingen und eben auch diese Schnur, wo er sich dann aufgehängt hat. Ja. Also ich glaube, er hätte einfach jemanden gebraucht, der mit ihm redet. Ja. Andererseits bin ich auch der Meinung, natürlich ist es eine Art Freiheit. Die Frage ist, ob wenn er sich in dieser Nacht nicht umgebracht hätte, vielleicht hätte er sich etwas später, Monate oder vielleicht sogar Jahre später umgebracht, weil er war schon ein Mensch, er hat ja auch Bücher geschrieben und hat immer wieder über das Thema Selbstmord geschrieben. Also möglicherweise hätte er sich dann später auch einmal umgebracht. Gell?
Das Ganze ist jetzt 30 Jahre her. Das aktuelle Buch handelt von dieser Geschichte Liebe, Mord und Zweifel. Was lässt dich nach 30 Jahren immer noch nicht los an dieser Sache? Was beschäftigt dich da? Oder ist es auch eine Art, das Schreiben auch eine Art Aufarbeitung für dich?
Ja, das wollte ich auch schon sagen. Ganz allgemein ist das Schreiben für mich natürlich immer eine Aufarbeitung gewesen. Und ich habe auch nach der ganzen Jack-Geschichte dann erstmals zu schreiben begonnen. Also wirklich, dass ich es auch veröffentlicht habe. Ich habe es natürlich auch sonst gern geschrieben immer. Und das Buch ist längst vergriffen. Das ist ein Buch, wo ich die Zweifel eben hier aufgezeigt habe. Bei Liebe, Mord und Zweifel geht es natürlich schon auch um meine Zweifel, die ich nach wie vor habe. Und die gibt es. Und das Urteil ist ja auch
nicht rechtskräftig. Die Zweifel am Urteil.
Ja, die Zweifel am Urteil, ob er wirklich der Täter ist. Da gibt es Anhaltspunkte, so ist es nicht. Es ist nie so eindeutig. Und wie gesagt, es haben ja zwei Geschworene von 8 immerhin gesagt, Freispruch, Freispruch, Freispruch. Also die haben in allen Fällen eigentlich für Freispruch plädiert. Und die haben ja den Akt gekannt. Das war ja nicht so wie jetzt alles schon vorverurteilt ist. Ne?
Um das jetzt noch einmal klarzustellen, du warst nicht seine Verteidigerin zu dem
Zeitpunkt. Nein, überhaupt nicht. Aber ich kenne natürlich den Akt und also war mir sehr intensiv damit befasst. Nicht? Aber ich glaube ganz einfach, dass es, wie soll ich sagen, eigentlich, ich würde nicht sagen, ich wurde darum gebeten, ja, aber ich habe dann später ein Buch herausgegeben, das hieß Verblendet, das ist dann auch vergriffen gewesen. Und dann haben sie immer wieder gefragt, ja bitte, wann kommt das Jack-Buch und ich würde so gern, wie ist das mit Jack gewesen? Und immer wieder werde ich darauf angesprochen. Mittlerweile kommt auch ein Film, wie ich gehört habe, es nähert sich jetzt zum 30. Mal. Also der Fall lässt scheinbar die Menschheit nicht wirklich los, ja, weil so viel darin verpackt ist, auch diese Zweifel. Und da habe ich mich dann entschlossen, na gut, wenn so viele andere ein Buch schreiben, es hat ja auch der Ermittler dann ein Buch geschrieben, der Dr. Ernst Geiger hat ja auch ein Buch geschrieben über seine Erfahrungen mit dem Fall, er ist überzeugt, dass er den Täter eben gefunden hat. Und da habe ich mal gedacht, na gut, aber dann warum soll nicht ich auch was schreiben? Ja?
Der Dr. Ernst Geiger war derjenige, der ihn damals dann verhaftet hat.
Ja, also er war dafür, ja. Persönlich nicht, aber er war der leitende Ermittler war der Dr. Ernst Geiger, korrekt. Ja.
Ja, falls jetzt jemand neugierig geworden ist, du hältst am 28. April um 19 Uhr in der Kulturmitte in der Kremser Altstadt eine Lesung.
Ja, freue mich schon drauf, ja.
So, und jetzt freuen wir uns auf deinen dritten Song.
Ach, ja. Ja, also ich habe mich entschieden für Georg Danzer, weil ich ihn liebe, ja, seine Stimme und seine Texte. Und für mich ist er einer der genialsten österreichischen Künstler überhaupt. Und dieses Lied einfach, das ist so, geht mir so nahe. Also das drückt so viel aus. Und ich habe auch in meinem Leben schon viele Menschen verloren, vor allem meine Mutter. Ja. Und es ist ein Lied, das mich sehr berührt. Und deshalb habe ich mich für dieses Lied entschieden. Und es ist noch dazu jetzt auch einmal ein österreichisches Lied. Das war mir ja auch wichtig. Lass mich einmal noch zum Aufgehen sehen.
Gut, dann genießen wir jetzt zusammen die Musik. Wir hören uns gleich wieder beim Sommergespräch mit meinem Gast Dr. Astrid Wagner.
Sommergespräche. Politik, Musik und Geschichten, die bewegen. Mit Michaela Sommer im Stadtradio Krems.
Willkommen zurück beim Sommergespräch. Bei mir heute zu Gast Dr. Astrid Wagner. Astrid, du hast niemals Familie gegründet, weil Beruf Berufung war und eigentlich kein Platz war, oder?
Ja, so ist es. Also ich bin halt jemand, der voll in einer Aufgabe aufgeht. Und wenn ich Kinder gehabt hätte, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich wahrscheinlich diesen Beruf nicht gewählt, weil für mich wären die Kinder das Wichtigste überhaupt gewesen. Ich wäre voll in meiner Rolle als Mutter aufgegangen, weil ich hätte ein irrsinnig schlechtes Gewissen gehabt. Ja? Und weil ich eben so verantwortungsbewusst bin, habe ich eben keine Kinder, weil ich glaube, wenn man Kinder hat, hat man eine riesige Verantwortung. Also ich sehe es zumindest so. Ja.
Was mich interessiert, ist ja auch, wie du es schaffst, mit welchen Mitteln du dich in deiner Freizeit dann also dich abgrenzen kannst von deiner Arbeit, die ja eben nicht nur aus Spaß und Freude besteht, sondern auch emotional sehr anstrengend ist.
Ja, also ich bin ein Mensch und ich sehe sehr viele Menschen, ja, die ganze Woche, und ich bin am Wochenende immer sehr glücklich darüber, wenn ich eben wenig Menschen nur sehen muss, ja, oder nur ganz bestimmte und wenige Menschen. Und ich liebe die Natur über alles. Also ich spüre das wirklich, wenn ich in den Wald gehe, und deshalb auch dieses Lied von Georges Moustaki am Anfang. Ja, ich spüre wirklich die Energie des Waldes, ja. Das gibt mir immense Kraft. Ja. Ich glaube, ohne diese Wochenenden in der Natur, ja, würde ich den Beruf wahrscheinlich wirklich nicht aushalten. Ja. Weil er ist schon manchmal, er kann auch toxisch sein, ja, tatsächlich.
Das heißt, du erholst dich dann bei Wanderungen?
Ja. Die Batterien werden neu aufgeladen. Gleichzeitig ist es auch eine körperliche Ertüchtigung. Das ist ja auch wichtig, dass man körperlich fit bleibt. Das ist mir auch sehr wichtig. Ja.
Denkst du eigentlich schon manchmal ans Aufhören, oder ist das überhaupt nicht in deinem Plan noch?
Ans Aufhören denke ich überhaupt nicht. Ja, ich habe also vor, ja, noch sehr, sehr, sehr viele Jahrzehnte zu leben. Manchmal denke ich mir natürlich schon, ob es da nicht noch was gibt, ja. Weil ich bin ja ein sehr kreativer Mensch, ja, und ich mache das jetzt schon ein paar Jahrzehnte, dieses Anwaltsdasein. Es macht mir auch viel Spaß, ja. Aber es kann durchaus sein, dass ich irgendwann in meinem Leben was Neues entdecke. Aber so weit ist es noch nicht. Ja. Derzeit fühle ich mich absolut wohl hier. Und wenn, würde ich nicht aufhören vom Tätigsein, sondern ich würde mir ganz etwas Neues vielleicht wieder suchen. Ja. Manchmal denke ich schon.
Und
ja.
Da hast du noch keine konkreten Pläne?
Nein, eigentlich nicht. Also ich werde eher jetzt nicht so weit durchstarten, dass ich auswandern werde oder in Hollywood eine Karriere beim Jack Unterweger Film. Also das eher nicht.
Wer weiß.
Also das ist eher unreal. Im nächsten Leben dann, ja. Aber in diesem Leben, ja, irgendwas Kreatives, vielleicht etwas mit Tieren, ja, weil ich bin ja sehr tierliebend.
Das, weil du jetzt Hollywood so erwähnt hast, das wäre eigentlich dann auch meine nächste Frage gewesen, ob du nicht irgendwann einmal auch das Bedürfnis verspürst, nicht mehr so öffentlich zu sein, nicht mehr so im Fokus der Öffentlichkeit zu stehen, mit allen Vorteilen, die es hat, und aber auch allen negativen Dingen, die da auf einen zukommen.
Naja, also ich muss sagen, man spürt es ja nicht so. Also ehrlich gesagt, ich meine, natürlich wäre ich oft in der Straßenbahn erkannt oder in der U-Bahn. Ich bin ja ein Mensch, der sehr, wie soll ich sagen, ich habe ja auch keine Berührungsängste.
Gell? Du bist ja auch präsent in der Öffentlichkeit.
Ja, und da wird man ab und zu erkannt. Ja, sind sie nicht diese Anwältin und so weiter? Aber es tut ja nicht weh, nicht? Und es stört nicht, und das merkt man ja nicht. Das ist eher natürlich so, wenn man einen brisanten Kriminalfall hat oder einen schrecklichen Kriminalfall. Aber dann kriegt es eher die Sekretärin ab, die Arme, gell? Weil dann wird dort halt angerufen oder irgendwelche grauslichen, unappetitlichen E-Mails kommen daher. Ja, ich will es gar nicht wiederholen, ja, sehr ordinär. Gut, ja, die arme Sekretärin muss das dann lesen, sie löscht das eh brav alles. Also ich spüre es ja eigentlich nicht so, und die Leute sind ja, das muss man ja auch sagen, tendenziell sehr feig, ne? Also es wird mir ja keiner was ins Gesicht sagen, ne? Also mit einem Wort, ich war immer schon ein Mensch, der so Sachen gar nicht mitkriegt, ja, bin da eher so, weil ich eben so ein bisschen auch erdverbunden bin, und das bekomme ich dann gar nicht mit, wenn da irgendwelche hinter meinen Rücken blöd reden, ja. Also ich spüre es eigentlich nicht so, und ich glaube, wenn ich dann einmal ganz privat wäre, würde ich genauso leben wie jetzt. Also ich lebe auch ganz normal, ja. Ich bin ja auch ein sehr bescheidener Mensch, ja. Ich fahre ja auch Urlaub nur ins Waldviertel, vielleicht einmal in Steiermark, fahre einen Caddy, VW-Caddy, nicht Cadillac, VW-Caddy. Und also ich brauche eigentlich nichts. Und ich fahre in Wien, fahre ich nur öffentlich alles natürlich, weil das finde ich ja furchtbar, in Wien mit dem Auto fahren. Das verstehe ich überhaupt nicht, wie man so verrückt sein kann, ja. Bin ja so begeisterte Öffi-Fahrerin. Und ich lebe ja ganz, ganz normal. Also ich würde mich jetzt, wenn ich mich zurückziehe, nicht anders leben. Aber es ist schön, wenn man so bescheiden sein kann, ja, weil man dann eben diesen Druck nicht so hat. Ja. Es gibt Leute, die brauchen viel Geld und irgendwie sind sie arm, gell? Weil du musst ja dann, hast ja wirklich den Druck des Geldverdienens. Und den habe ich jetzt nicht so intensiv. Ja.
Und dein Herz hängt ja an Katzen. Du hast ja
alle Tiere, ja, ich liebe so Tiere. Okay. Ja. Also in dem Haus, wo ich wohne, ist ja der Nachbar hat eine Katze, die ist Freigänger, ein Freigänger, ja. Also ich habe 3, und da merke ich ja, ich habe natürlich einen gewissen Kontrollwahn. Also das ist die Justizanstalt Wagner, sind die Katzen im strengsten Maßnahmenvollzug angehalten, weil ich würde es ja nicht aushalten, wenn diese Katze nicht mehr kommt. Ja. Ich wäre schwerst traumatisiert, ja. Ich könnte wirklich, brauche eine Therapie dann, weil die Katze verschwunden ist. Aber der Nachbar hat eben eine Freigängerkatze, und blöderweise, und jetzt mache ich mir um die so viel Sorgen. Ja. Komme ich oft am Abend, ja, wo ist die Simba, wo bist du und so, ne? Und wenn es nicht da ist. Also ja, ich bin natürlich extrem tierliebend, aber ich liebe natürlich auch Hunde, aber es ist in meinem Beruf natürlich mit Katzen einfacher. Ne?
Leider sind wir am Ende unserer Zeit, Astrid. Ganz, ganz herzlichen Dank für deinen Besuch und für die Einblicke in ein spannendes und aufwühlendes Berufsleben. Damit verabschiede ich mich auch für heute von allen Hörern. Bis zum nächsten Sommergespräch. Bleiben Sie uns gewogen und bleiben Sie dran.
Sommergespräche mit Michaela Sommer. Kommenden Sonntag wieder von 12 bis 13 Uhr in Ihrem Stadtradio.